Willkommen zum IT-Security-Podcast von Kiosek, dem bekanntesten Anbieter von IT-Security-Beratung, Pentest, Red Teaming und Incident Response. In dieser Episode fangen wir an, uns mit dem Thema Tiering-Modell zu beschäftigen. Was ist ein Tiering-Modell? Wofür ist es gut? Welche Komponenten gilt es zu beachten? Heute zu Gast Hagen Molzer, leitender Berater und Experte für IT-Sicherheit im Active Directory bzw. Windows-Umfeld. Wir wünschen ganz viel Spaß beim Zuhören. Hi Hagen, ja, schön, dass du dir die Zeit genommen hast, ein paar meiner Fragen zu beantworten. Ich starte gleich mit meiner ersten Frage. Was ist denn ein Tiering-Modell und über welche tierische Gattung sprechen wir hier genau?
Ja, sehr gute Frage. Also fangen wir vorne an. Das Wort Tier im Namen Tiering-Modell leitet sich von dem englischen Wort Tier ab, was auf Deutsch so viel wie Schicht oder Ebene bedeutet. Geprägt wurde der Begriff vor vielen Jahren von Microsoft als Konzept für die Absicherung der Administration einer Active Directory-Infrastruktur. Eine der Grundideen war hier, die Infrastruktur in drei Tiers einzuteilen, nämlich reguläre Clients, das ist Tier 2, reguläre Server, die in Tier 1 gehören, und die besonders sensiblen Systeme mit besonders hohem Schutzbedarf, wie zum Beispiel Domain-Controller, die dann in Tier 0 gehören. Im nächsten Schritt sollen dann für die Administration der Systeme in diesen Tiers unterschiedliche Benutzerkonten verwendet werden.
Die IT-Landschaft hat sich ja in den letzten Jahren schon verändert. Ist das immer noch so?
Ja, grundsätzlich schon. Allerdings hat Microsoft schon vor ein paar Jahren das Modell weiterentwickelt und verschiedene Cloud-Komponenten hinzugefügt. Das neue Modell nennt sich jetzt Enterprise Access Model. Die grundlegende Idee ist hier gleich geblieben. Man teilt weiterhin seine Infrastruktur in verschiedene Tiers ein oder im Enterprise Access Model nennen die sich jetzt Planes und anschließend ergreift man auch wieder ganz viele verschiedene Maßnahmen, um die Administratorkonten und die Zugriffe, für die sie verwendet werden, entsprechend abzusichern.
Ich verstehe, aber warum sollte sich eine Firma damit beschäftigen?
Ja, das grundlegende Designziel eines Tiering-Konzepts ist es, durch die Umsetzung verschiedener Maßnahmen tierübergreifende Kompromittierungen von unten nach oben, also von Tier 2 nach Tier 1 oder von Tier 1 nach Tier 0 zu erschweren.
Kannst du uns hierfür vielleicht ein kurzes Beispiel geben?
Ja, gerne. Ein Benutzer arbeitet wie für ihn üblich auf einem Citrix-Server und fällt dann irgendwann auf einen Social-Engineering-Angriff herein. Zum Beispiel auf eine Phishing-E-Mail oder einen Wishing-Anruf, wo der Angreifer ihn übers Telefon instruiert, irgendwas zu tun, das nicht in seinem besten Interesse ist. Wie auch immer, irgendwann erhält der Angreifer hierdurch Zugriff auf den Citrix-Server und nach ein bis zwei weiteren Angriffen hat der Angreifer auch den zur gleichen Zeit auf demselben Server angemeldeten Tier 2 Helpdesk-Admin kompromittiert. Nach dem Prinzip des Tiering-Modells sollte dieser Umstand es dem Angreifer jetzt eben nicht wesentlich erleichtern, auch die nächsten Schritte zu erreichen, nämlich in Richtung Tier 1 oder Tier 0 vorzudringen. Im Umkehrschluss kann man daraus zum Beispiel auch schon ableiten, dass es sich nach der Implementierung des Tiering-Modells kein Tier-0-Administrator mehr an einem regulären Client oder Server anmelden wird und das auch technisch dann gar nicht mehr möglich ist.
Das hört sich auf jeden Fall nach einem ja großen Sicherheitsgewinn an, aber klingt auch irgendwie aufwendig.
Ja, da liegst du vermutlich richtig. Generell hängt der Aufwand für die Implementierung eines solchen Tiering-Modells auch stark von den aktuellen Gegebenheiten in der Organisation ab. Also, wie groß ist die Organisation und wie ist die IT strukturiert? Wie wird die bisher administriert? Welche Teilmaßen sind vielleicht schon umgesetzt? In den meisten Fällen fangen Kunden hier ja auch heute nicht bei Null an, sondern es haben sich in den letzten Jahren schon verschiedene Sicherheitsmechanismen etablieren lassen. Aber zur Wahrheit gehört auf jeden Fall auch, dass das Implementieren eines ausgereiften Tiering-Modells die Art und Weise, wie die Organisation zukünftig administrieren wird, teilweise tiefgreifend verändert. Eventuell fallen auch zusätzliche Kosten an, zum Beispiel für zusätzliche Hardware und Software, oder es müssen Prozesse und generell Abläufe angepasst werden.
Ich verstehe. Ist das dann aber alles den Aufwand überhaupt wert?
Ja, durch die Brille der IT-Security, und das ist eben die, die ich aufhabe, ist die Antwort ganz klar. Auf jeden Fall. Insbesondere für Firmen, die klassisch auf On-Premise-Infrastrukturen setzen, wie den Einsatz von einer On-Premise Active Directory-Domäne mit Benutzern, Computern und Servern, ist die Umsetzung der einzelnen Maßnahmen, die Teil von so einem Tiering-Modell sind, schon fast Pflicht. Denn nur so besteht in den meisten Fällen eine reale Chance zu verhindern, dass ein kompetenter Penetration-Tester im Rahmen eines Assume-Breach-Pentests oder einer Innentäteranalyse, wie wir es nennen, die Domäne innerhalb eines ein- bis zweiwöchigen Pentests vollständig kompromittiert. Wenn die Administration der IT-Infrastruktur sich nicht an einem Tiering-Modell orientiert, das diesen Namen auch verdient, erreichen wir dieses Ziel häufig eben auch schon innerhalb von wenigen Tagen. Und reale Angreifer sind hierzu dementsprechend dann eben leider auch in der Lage.
Entspricht das deinen Erfahrungen nach der Realität?
Ja, wenn man den vielen Medienberichten zu erfolgreichen Ransomware-Angriffen glauben darf, auf jeden Fall. Bei vielen dieser erfolgreichen Angriffen wurde ja die gesamte Infrastruktur auf einen Schlag verschlüsselt. Manchmal nutzen die Angreifer sogar die in das Active Directory eingebauten Funktionalitäten und verteilen die Ransomware, zum Beispiel über Gruppenrichtlinien an alle Systeme, nachdem sie es geschafft haben, einen Domain-Administrator zu kompromittieren.
Okay, das scheint also nötig zu sein, sich mit dem Thema auf jeden Fall zu beschäftigen. Und es scheint auch gleichzeitig sehr aufwendig zu sein. Was gilt es denn alles zu bedenken und zu beachten, wenn man weiter in diese Richtung gehen möchte?
Es gibt hier sehr viele Details und Fallstricke, die zu beachten sind, aber auch viele Stellschrauben, um den erwarteten Sicherheitsgewinn der einzelnen Maßnahmen gegen den entstehenden Aufwand und zusätzliche Kosten abzuwägen. Alle wichtigen Aspekte zu nennen, würde den Rahmen dieser Podcast-Folge bei weitem sprengen. Im Rahmen von Workshops zum Tiering-Modell sprechen wir üblicherweise circa 2 Tage lang mit unseren Kunden, um alle wichtigen Aspekte zu beleuchten, den Ausgangszustand zu analysieren und gemeinsam die unterschiedlichen Maßnahmen und Stellschrauben, die es gibt, zu besprechen.
Was sind deiner Meinung nach die allerwichtigsten Punkte?
Ja, die IT-Infrastruktur sollte in eine sinnvolle Anzahl von Tiers unterteilt werden. Das müssen nicht immer exakt 3 sein, so wie es Microsoft vor vielen Jahren mal vorhergesehen hat, sondern es können auch mehr oder weniger sein. Beispielsweise ist es in einer DMZ-Domäne eventuell nicht sinnvoll, ein Tier 2 für reguläre Clients zu haben. Dann reichen einem insgesamt auch 2 Tiers. Oder vielleicht möchte eine andere Organisation, die umfangreiche Testing- bzw. Staging-Infrastrukturen betreibt, diese nicht neben den produktiven Servern im gleichen Tier 1 stehen haben. Dann könnte man zum Beispiel das Tier 1 in ein Tier 1.1 und ein Tier 1.2 aufteilen.
Hast du vielleicht noch ein weiteres Beispiel für uns?
Gerne. Da fällt mir das allerseits beliebte Thema Backup ein. Im Fall eines erfolgreichen Ransomware-Angriffs, bei dem alles verschlüsselt wird, ist oft der letzte Strohhalm, an den man sich klammert, das Backup. Wenn die Backup-Lösung aber vollständig in das Active Directory, also in die Active Directory-Domäne integriert ist oder sie vielleicht von in die Domäne integrierten Systemen aus administriert wird, ist es für den Angreifer eventuell ein leichtes, auch die Backups gleich mit zu verschlüsseln. Man kann also beispielsweise argumentieren, dass das Backup ein noch kritischeres System ist als die Domain-Kontrolle in Tier 0. Dann könnte man es aus der Domäne herauslösen, es in Tier minus 1 packen und noch zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen implementieren.
Müssen denn dann alle Systeme einem Tier zugeordnet werden?
Ja, genau. Das ist in der Praxis allerdings leichter gesagt als nachher getan, da es hier oft viele Abhängigkeiten und Fallstricke gibt, die beachtet werden wollen. Das Grundprinzip hierbei sollte sein, dass ein System, das Kontrolle über ein anderes System hat, im selben Tier oder darunter anzusiedeln ist. Das darunter bezieht sich hierbei auf die kleinere Nummer. Also ein praktisches Beispiel. Es gibt eine zentrale SCCM-Instanz, die verwendet wird, um Tier 1 Server und Tier 0 Domänencontroller zu verwalten. In welches Tier gehört dieses SCCM-System jetzt? In Tier 1 oder in Tier 0?
Du hattest gerade gesagt, im gleichen Tier oder darunter. Deshalb würde ich einfach mal auf Tier 0 tippen.
Ja, ganz genau. Wir nehmen an, dass je niedriger die Nummer ist, desto höher ist der Schutzbedarf der Systeme, wodurch zusätzliche Schutz- oder Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, um die Systeme zu schützen. Falls wir den SCCM-Server jetzt in Tier 1 packen und der Server selbst oder das Benutzerkonto eines SCCM-Administrators zukünftig kompromittiert werden würde, könnte der Angreifer direkt auch die Domain-Controller kompromittieren. Einen derartigen Tiering-Verstoß habe ich nicht erst einmal in Penetrationstests oder Red Team-Projekten ausgenutzt. Der SCCM-Server muss auch Tier 0 werden, wenn er weiterhin Tier 0-Systeme verwalten können soll. Das ist hier die einzig richtige Antwort auf diese Frage.
Wie geht es denn dann genau weiter, nachdem man die Systeme in Tiers aufgeteilt hat?
Dann sollten die für die Administration genutzten Administratorkonten entsprechend auf die Tiers aufgeteilt werden. Beispielsweise hat ein Administrator, der Systeme aller, sagen wir jetzt mal drei Tiers administriert, zukünftig mindestens vier persönliche Benutzer. Nämlich einen regulären Benutzer für das Lesen und Schreiben von E-Mails und das Surfen im Internet, einen Tier 0 Admin, einen Tier 1 Admin und einen Tier 2 Admin. Die Anzahl der Konten pro Administrator ist dementsprechend von Kunde zu Kunde sehr unterschiedlich. Je nachdem, wie Rollen und Verantwortlichkeiten aufgeteilt sind, sind es entweder mehr oder weniger Konten.
Gibt es noch einen weiteren wichtigen Punkt?
Ja, eine weitere große Aufgabe ist es, sich Gedanken darüber zu machen, wie die Geräte, von denen aus zukünftig administriert wird, besonders geschützt werden können. In der Praxis sehen wir leider noch viel zu häufig, dass Administratoren direkt von ihren regulären Office-Notebooks aus administrieren. Was bedeutet, dass sie ihren besonders wertvollen Domain-Administrator-Benutzer, der zu Tier 0 gehört, auf einem regulären Client verwenden, der eben zu Tier 2 gehört. Die sicherste Variante hier ist, dass zumindest die besonders hochprivilegierten Administratoren, also Tier 0-Administratoren, extra physisch getrennte Hardware für die Administration bekommen. Also einen dedizierten Computer, eine sogenannte PAW oder Privileged Access Workstation, wie das typischerweise genannt wird. Aber auch hier gibt es wieder Stellschrauben, an denen man drehen kann, um die Anschaffung zusätzlicher Hardware zu vermeiden, aber trotzdem einen Sicherheitsgewinn zu erzielen.
Das hört sich nach einer großen Menge an wichtiger Details an. Gibt es denn noch weitere oder beziehungsweise noch mehr?
Häufig ist es bei Kunden sinnvoll, auch die grundlegende Struktur im Active Directory in Form der Organizational Units oder kurz UUs anzupassen. Denn oft ist diese eher nach Ländern oder Standorten gegliedert oder einfach historisch gewachsen. Eher selten ist sie nach der Kritikalität in Bezug auf IT-Sicherheitsaspekte strukturiert. Dies führt in der Praxis dann häufig zur Vergabe von zu weitreichenden Berechtigungen oder einer eigentlich nicht gewünschten Delegierung von Rechten, zum Beispiel durch Vererbung aufgrund einer schlecht durchschaubaren UU-Struktur. Diese Schwachstellen aufzuräumen wird viel einfacher, wenn sich die zukünftige UU-Struktur am Tiering-Modell orientiert.
Kannst du mir vielleicht noch einen letzten wichtigen Punkt nennen, auf den wir auf jeden Fall achten müssen?
Ja, gerne. Der letzte Punkt, auf den ich detaillierter eingehen möchte, ist die Netzwerksegmentierung bzw. das Einschränken administrativer Zugriffe. Nach der Einführung des Tiering-Modells ist ziemlich klar definiert, wer von wo zukünftig welche Systeme administriert. Hierdurch wird es viel einfacher, zukünftig administrative Zugriffe nur noch von dort zu erlauben, von wo es auch wirklich nötig ist. Dementsprechend ist es auch eine sehr wertvolle flankierende Maßnahme und gute Gelegenheit, Zugriffe im internen Netzwerk deutlich einzuschränken. Denn es gilt auch weiterhin, wenn Angreifer Systeme nicht direkt im Netzwerk erreichen können, es ist viel, viel schwieriger, sie anzugreifen.
Ich sehe schon, die Liste der Punkte, die es zu beachten gilt, ist sehr lang. Wie fängt man denn am besten an?
Wir empfehlen immer, zu Beginn in der Designphase des Tiering-Modells möglichst ganzheitlich zu konzeptionieren und alle wichtigen Themenbereiche zu betrachten. Was den Beginn der technischen Umsetzung angeht, empfehlen wir jedoch zunächst mit dem Tier 0 zu beginnen. Denn hierbei handelt es sich um das Tier mit der geringsten Anzahl von Systemen und betroffenen administrativen Benutzern, für die sich die Arbeitsweise ändert. Außerdem erhöht sich das Sicherheitsniveau nach Abschluss bereits drastisch, da der sicherheitskritischste Teil der Infrastruktur zuallererst abgesichert wird. Außerdem empfehlen wir, vor Beginn der Umsetzung der Maßnahmen für Tier 0, sich das Active Directory mal mit dem Werkzeug Bloodhound anzuschauen.
Du hattest gerade Bloodhound erwähnt. Was ist genau ein Bloodhound?
Bloodhound ist ein Werkzeug, mit dem Beziehungen zwischen Objekten im Active Directory, also beispielsweise Gruppenmitgliedschaften, Rechtevererbungen oder Wirkungen von Gruppenrichtlinien, grafisch dargestellt werden. Aus diesen Beziehungen können sich dann Angriffspfade ergeben. Bloodhound macht diese sichtbar und wird von Angreifern deshalb oft als Navigationssystem verwendet, um zum Beispiel einen Pfad zur Kompromittierung eines Domain-Administrators zu finden. Vermutlich wird man eine hohe Anzahl an Pfaden finden, mit denen man die Domäne vollständig kompromittieren kann, vor allem wenn die Domäne über mehrere Jahre historisch gewachsen ist. Wenn man nun anfängt, die verschiedenen Maßnahmen aus dem Tiering-Konzept für Tier 0 umzusetzen und sich die Veränderungen fortlaufend immer wieder mit Bloodhound anschaut, sollte man mit der Zeit eine deutliche Reduzierung der Angriffspfade feststellen. Dementsprechend empfehlen wir, den Erfolg der getroffenen Maßnahmen mit Bloodhound regelmäßig zu kontrollieren.
Gibt es noch andere Werkzeuge, die helfen, das Tiering-Modell umzusetzen?
Zusätzlich sollte während der Umsetzung des Tiering-Modells für Tier 0 das Active Directory generell auf leicht ausnutzbare Schwachstellen, die sogenannten Low-Hanging Fruits, untersucht werden. Kein noch so ausgefeiltes Tiering-Modell macht einem Angreifer das Leben wirklich schwer, wenn die Domäne direkt mit einem leicht ausnutzbaren, unsicher konfigurierten Zertifikatstemplates der domänenintegrierten PKI kompromittiert werden kann, zum Beispiel. Um diese Schwachstellen zu finden, kann man zum Beispiel die bekannten AD-Audit-Werkzeuge wie Pingcastle oder Purple Knight verwenden.
Und danach macht man dann mit Tier 1 und 2 weiter?
Ganz genau. Während der Umsetzung des Tiering-Modells für Tier 0 wird man schon sehr viel über die eigene Infrastruktur lernen und herausfinden, was es heißt, entsprechend die neuen Grundlagen zu administrieren. Dieses Know-how kann man nutzen, um eventuell nochmal Anpassungen am Konzept für die Administration von Tier 1 und 2 durchzuführen und dieses dann auch zu implementieren. Wichtig bei diesem ganzen Thema ist, damit anzufangen und sich auf den Weg zu machen. Und ja, bei diesen Projekten handelt es sich typischerweise um Langläuferprojekte und ganz genau betrachtet wird man vermutlich auch nie wirklich fertig werden. Es gibt immer die Möglichkeit, noch mehr Sicherheitsmechanismen zu implementieren oder das Konzept nachzuschärfen. Aber wenn man sich zum Beispiel vornimmt, im nächsten Jahr das Tier 0 richtig zu definieren und die Administration dieses Tiers abzusichern, hat man das Sicherheitsniveau in vielen Infrastrukturen, die wir in unseren Projekten sehen, schon deutlich erhöht. Dementsprechend muss man auch nicht alles gleichzeitig angehen und alles perfekt machen, frei nach dem Motto "Don't let perfection be the enemy of good". Denn, wie heißt es so schön, meistens muss man nicht schneller sein als der Bär, man muss nur schneller sein als all die anderen, die auch wegrennen.
Sehr gut, Hagen, jetzt hast du es doch geschafft, ein Tier in dieser Folge unterzubringen. Herzlichen Dank für deine Zeit. Das war's, die 7. Folge unseres IT-Sicherheits-Podcasts. Wenn Sie sich weiter informieren möchten, schauen Sie gerne rein auf www.kirosec.de und seien Sie gespannt auf die nächste Folge.